Hello and a very warm welcome to Business by Outra, the sports and business podcast. My name is Kim Schulze and I regularly have the honor of talking to special personalities from the outdoor and sporting good industry. In cooperation with Outra, the ecosystem for the outdoor bike and sports industry, whose digital tools optimize the customer journey and increase the sales of brands and their retail partners. Together, we look at relevant content through the eyes of industry experts and enthusiasts. Hallo und herzlich willkommen zu Business by Outra, dem Sport-Business-Podcast. Mein Name ist Kim Schulze und ich habe regelmäßig die Ehre, mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu sprechen. Gemeinsam betrachten wir relevante Inhalte aus den Augen von Branchenexperten. Heute, am 9.8.24, freue ich mich sehr auf Robin Gnehm, Co-Founder von Nikin. Hallo lieber Robin, wie schön, dass du da bist.
Hallo.
Gemeinsam mit unserem Partner Outra, dem digitalen Ökosystem für die Outdoor-, Bike- und Sportbranche, treffen wir hier in unserem Podcast Menschen, die eine sehr besondere Strahlkraft für die Branche haben. Du und auch die anderen Gäste, Robin, sind entweder sehr innovativ, andersdenkend oder besonders motivierend und beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Damit wir das alles gut einordnen können, was wir jetzt besprechen in den nächsten 45 Minuten, kannst du dich uns kurz vorstellen, Robin. Was machst du in deinem privaten Leben und was macht dich aus?
Ja, genau. Mein Name ist Robin. Ich bin, wie gesagt, einer der Co-Founders, Mitgründer von Nikin. Und ich als Persönlichkeit würde mich als eigentlich mega Durchschnittstypen bezeichnen. Ich fühle mich nicht irgendwie nur weil wir Business machen und mit Nikin viel erreicht haben, anders als die anderen. Ich glaube oder ich hoffe, so nehme es auch mein Umfeld wahr, dass ich immer noch derselbe bin wie zuvor. Ich bin ein Natur-Outdoor-Enthusiast, ich privat selber. Ich liebe die Natur über alles. In der Natur, da kann ich mich verlieren. Ich bin gerne draußen, am liebsten draußen. Liegt mir eigentlich besser als im Büro, viel besser. Meine vorherigen Jobs waren eigentlich auch draußen, war mal Landschaftsgärtner für eine Weile lang und habe das echt mega genossen, da auch ganztags draußen zu arbeiten. Meine Leidenschaften sind auch Sport. Ich bewege mich gern draußen, auch draußen Outdoor-Sportarten wie Snowboarding oder auch Skateboarding. Heute leider nicht mehr so oft, aber früher noch eher. Die Winter durch bin ich viel in den Bergen am Snowboarden, im Sommer auch in den Bergen, am Biken, was ich liebe. Und generell eigentlich alles, was mit draußen zu tun hat, macht mich aus. Oder da fühle ich mich echt, echt mega wohl. Ich bin aufgewachsen in der Schweiz, geboren in der Schweiz, im Kanton Aargau. Eher ein unauffälliger Kanton in der Schweiz. Mit zwei Brüdern, die heute fast meine besten Freunde sind. Bin verheiratet seit einem Jahr mit einer wundervollen Frau, die ich übrigens auch über Nikin kennenlernen durfte. Vielleicht dann später noch zu dieser Story. Genau.
Gerne. Und danke schön dafür. Das heißt, du lebst in der Schweiz, Nikin ist eine Schweizer Brand und für das, was dich auszeichnet und auch den Partner, mit dem du zusammen Nikin gegründet hast, den Nicolas Henny, ihr seid prägende Geister, sagen wir mal so, der Bekleidungsbranche für all das. Vielleicht fangen wir damit an, dass du uns einmal Nikin vorstellst und dann gehen wir so in die einzelnen Schritte, was das eigentlich ausgemacht hat, dass ihr da jetzt seid. Und da wir ein Sport-Business-Podcast sind, vielleicht so ein bisschen B2B fact-driven, was ist Nikin?
Mhm. Nikin ist eine Kleidermarke, eine Purpose-Brand, gegründet in der Schweiz 2016 mit einem relativ simplen Konzept. Und zwar pflanzen für jedes verkaufte Produkt einen Baum. Das war die Grundidee von Nikin, mit der haben wir gestartet und das ist bis heute in der DNA. Es ist aber nicht nur der Baum, sondern es ist eigentlich alles, was wir machen, die ganzen Geschäftsfelder versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Dies ist eigentlich der größte Teil unserer DNA. Wir sind ein nachhaltiger Kleiderbrand, eher ein Basic-Brand. Wir haben in den letzten 7 Jahren stark wachsen können. Wir sind selbstfinanziert gestartet, hatten ein Budget von 5.000 Schweizer Franken und dann vor allem in den Anfangszeiten eigentlich jeden Rappen, der zurückkam, wieder in Wachstum investiert und konnten so vor allem über Social Media und E-Commerce extrem schnell wachsen. Weil natürlich auch die Idee in der richtigen Zeit kam. Vor 7 Jahren, da war das Thema Bäume pflanzen noch nicht groß. Wir waren da Pioniere in diesem Bereich. Und das hat uns natürlich extrem gepusht zu dieser Zeit. Aber wir haben viele Sachen auch anders gemacht, weil wir beide nicht von der Branche gekommen sind. Wir haben voll auf E-Commerce, auf D2C gesetzt, hatten somit auch keine Margeneinbüßungen und konnten uns auch tiefe Preise leisten. Und gerade anfangs war es so die Idee, dass wir nachhaltige Mode möglichst für alle machen wollten, für alle zugänglich. Sprich auch die Preise nicht zu verdoppeln, nur weil jetzt Biobaumwolle im T-Shirt drin ist. Und genau. Das hat zu sehr großem Wachstum geführt. Heute sind wir um die 30 Mitarbeitenden bei uns, die eingestellt sind. Wir machen im Jahr rund 10 Millionen Umsatz. Genau. Hauptfokus ist immer noch D2C, unseren eigenen Shop. Rund 80-90% vom Umsatz kommt daher. Wir bauen aber auch B2B auf, Retail. Da haben wir größere Partner, wollen auch jetzt den nächsten Schritt machen und Marketplaces für uns testen und uns da onboarden. Genau, aber momentan Hauptfokus ist auf jeden Fall der Schweizer Markt auf D2C. Auch in Deutschland, Österreich, also Dachregion, haben wir vor ein paar Jahren viel investiert in den Aufbau und jetzt aber momentan in der wirtschaftlichen Situation, Lage, war es für uns leider nicht möglich, da weiter fortzusetzen und haben da eher pausiert. Darum aktuell Fokus Schweiz, mit dann aber Zukunftsplänen auch wieder Fokus Dachregion, vor allem Alpenregionen, die auch vom Brandbild her gut passen.
Dankeschön. Und die, du hast gesagt, kleine Preise und all dem, vielleicht erläuterst du nochmal ganz kurz ein bisschen was dazu, damit das nicht in den falschen Hals bei unseren Zuhörern kommt, denn erzähl ein bisschen von der Architektur.
Genau, wir sind ein Basic Brand, so würden wir uns bezeichnen. Heute steuern wir Richtung auch Outdoor Basic Brand. Outdoor war ein Gebiet, wo wir nicht die Spezialisten waren, die Skills hatten, um uns da einen großen Namen zu machen, haben daher auf Basic gesetzt, aber auch jetzt mit dem Ziel, in Outdoor stärker zu werden. Daher haben wir auch jetzt das erste richtige Outdoor-Produkt, das auf den Markt kommt. Und unsere Basic-Produkte, die sind alle in Europa produziert. Alle Kleidung ist in Europa produziert, unter guten Bedingungen, mit nachhaltigem Material. Und das haben wir uns von Preis her so positioniert, dass wir teurer sind als H&M C&A T-Shirt, das auf jeden Fall, aber trotzdem nicht so teuer wie, sag ich mal, Luxus-Nachhaltigkeitsbrand, die sich die Leute nicht mehr leisten können oder die große Masse nicht leisten kann. Und da haben wir uns platziert. Ein T-Shirt bei uns kostet 39 Schweizer Franken, ist in Europa produziert, ist GOTS zertifiziert. Ein Baum wird dafür gepflanzt und das ist ein sehr faires Angebot und ein Angebot, das sich jeder, der ein bisschen nachhaltig einkaufen möchte, sich auch leistet. Und da haben wir uns positioniert.
Danke dir. Und ich habe nicht nach den Preisen gefragt, damit sich das für unsere ZuhörerInnen so anfühlt, als würden wir eine Werbesendung tun, so gar nicht, sondern weil es ja immer davon abhängt, das ist dann auch zum Ende unseres Podcasts nochmal das Thema, was ist eigentlich gerade im Markt los? Sind Endverbraucher bereit für Nachhaltigkeit zu zahlen und wie ist das Ganze überhaupt stemmbar, wenn wir sagen, wir haben auch eine Menge Verantwortung als Branche, sowohl aufzuklären als auch die Supply Chain im Griff zu behalten, alles das, was du jetzt angesprochen hast. Bevor wir da landen, haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele interessante Milestones in dem, was ihr zwei angestellt habt. Und du hast gesagt, 2016 habt ihr euch gegründet. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz die verschiedenen Bestandteile der Reise inklusive dem großen Crowdfunding in 22, dass du uns einmal kurz abholst über die Geschichte, was ihr gemacht habt. Denn, das so für dich zum Antworten, alles das, was wir teilen können und wo uns Kollegen der Branche, Bekleidungsbranche, Outdoorbranche, Sportartikelbranche zuhören, ist etwas zum gegenseitig Austauschen, Lernen und Erfahrungen teilen. Und deswegen finde ich eure Geschichte sehr spannend. Erzähl mal, teil mal mit uns.
Ja, sehr gerne. Genau, 2016 gegründet von zwei Typen, die eigentlich keine Ahnung von Fashion, keine Ahnung von Mode hatten. Ich bin ursprünglich Automechaniker. Das war meine ursprüngliche Lehre hier in der Schweiz. Auch komplett etwas anderes, dann Gartenbau, so zwischenzeitlich Gartenbau, dann Weiterbildungsstudium in Industrial Design. Also auch da nicht wirklich Fashion-Mode. Mein Mitgründer, Nikolas, eigentlich selbst studierend, hat einen Doppelmaster abgeschlossen, eher schon mit Business verwandt. Also, sag jetzt mal, wenn wir uns vorstellen, sagen wir, er ist der Kopf der Firma, ich bin das Herz der Firma. Sprich, er ist der Denker, er ist auch CEO von der Firma, er ist der treibende Motor für wirtschaftliche Aspekte. Und ich bin der Treiber vom Purpose selber, unseres Brands. Und das hat schon von Anfang an sehr gut funktioniert zusammen. Auch vielleicht, weil wir eigentlich älteste Freunde sind. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir sind nicht verwandt, obwohl wir manchmal einfachheitshalber sagen, wir sind Cousins. Das stimmt gar nicht, weil unsere Väter sind beste Freunde und daher sind wir zusammen aufgewachsen wie Cousins. Wir haben ein sehr starkes Vertrauen ineinander. Wir haben schon in jungen Jahren immer wieder davon erzählt oder geträumt, hey, machen wir irgendwann mal etwas zusammen, weil da ist sehr viel Potenzial. Er ist der Denker, ich der Kreative, das würde gut passen. Und 2016 ist dann der Moment gewesen, wo er mir geschrieben hat, hey, lass uns treffen auf ein Bier. Ich bin von Kanada zurückgekommen, habe da Englisch gelernt und gereist und war da extrem inspiriert von der Natur, von den weiten Wäldern, von diesen schlanken Tannen. Und habe da schon mal das Logo, unser heutiges Logo, diese Tanne im Kopf gezeichnet und mit nach Hause genommen. Und diesmal auf den Tisch gelegt, hey, lass uns irgendetwas mit Bäumen machen, weil das... Ja, wir sind beide Scouts, also Pfadfinder seit Kindern schon, also beide sehr starken Bezug zur Natur, so aufgewachsen. Und wir wollten etwas zurückgeben. Für uns war immer klar, wenn wir etwas machen, dann etwas mit Purpose, etwas mit einem Sinn dahinter. Und wo wir dann so beim Bier oder zwei dritten Bier über diesen Baum gesprochen haben, kam die Idee, hey, lass uns doch für jedes Produkt, das wir machen, einen Baum pflanzen. Was für ein Produkt war eigentlich egal in dieser Zeit.
Ach, das war der Start sogar. Mhm.
Das war der Start. Also wir hatten überlegt, okay, was für ein Produkt nehmen wir, was ist das Einfachste, ohne Erfahrung, wo man starten kann. Das waren die Beanies, die Wintermützen, haben da 60 Wintermützen eingekauft, Labels von Freunden, die eine Nähmaschine hatten, aufnähen lassen und eigentlich mit 60 Mützen gestartet. Anfangsbudget, wie gesagt, 5.000 Franken, haben da den Shop aufgebaut, es war so eine Plattform, wie war der Name, ich weiß nicht mehr, die einfache Webshops aufzubauen. Und so haben wir gestartet, schön auf Weihnachten, und ich mag mich erinnern, als ich dann Nikolas geschrieben habe, kurz vor dem Start, hey, denkst du, 60 Mützen reichen? Meine Mutter alleine will schon für all ihre Freundinnen und Freunde 30 Stück abkaufen. Und da wurde uns irgendwie bewusst, hey, ich glaube, das könnte etwas, oder wir glauben, das könnte etwas Größeres werden. Auch dann kurz nach dem Start, wir waren in ein, zwei Tagen dann ausverkauft. Natürlich alles auf sehr tiefem Level, aber das waren so die ersten Momente, wo wir dann sahen, okay, wow, da irgendwie die Leute finden es cool, die finden die Idee cool, einen Baum zu pflanzen, das Logo, der Baum etc., das Beanie an sich. Und das war der erste Moment, wo wir glaubten, hey, lass uns mal weitermachen und schauen, was passiert. Wir hatten weder Businessplan, wir hatten weder Geld, viel Geld, wir waren beides, also ich war am Arbeiten oder in der Schule. Er war auch in der Schule. Also es war ein Seitenprojekt. Wir hatten nie den Plan, dass wir dahin kommen, wo wir heute stehen. Und ja, vielleicht noch zum Baumpflanzen selber. Uns war auch bewusst, wir können das nicht selber machen. und haben da einen Partner gefunden von Nordamerika, One Tree Planted, der auch heute noch einer der größten Baumpflanzpartner weltweit ist. Die sind ähnlich gestartet wie wir und auch ähnlich gewachsen. Also die gibt's auch nicht viel länger als wir. Genau, und wir dachten einfach, hey, wer findet es schon nicht cool, einen Baum zu pflanzen für ein Produkt, das man kauft? Das war der Hauptgrund, warum wir diese Bäume pflanzen wollten, weil wir der Natur etwas zurückgeben wollten, weil wir selber fasziniert waren von Bäumen und genau diesen Purpose treiben wollten. Und genau, so haben wir gestartet. Unsere ersten Beanies, die waren natürlich nicht aus Biobaumwolle oder nachhaltigen Materialien, sondern Standard Beanies, die wir über einen Zwischenhändler sehr günstig einkaufen konnten. Produktion in Asien, Polyester oder Acrylic. Genau. Aber sehr schnell haben wir auch gemerkt, wie wir automatisch eine Community aufbauen, die dann auch kritische Fragen gestellt hat, wie, jetzt pflanzt ihr Bäume, aber eure Produkte sind nicht besonders nachhaltig. Und das war der Moment für uns, wo wir dachten, hey, okay, das stimmt, wenn wir schon uns für die Natur einsetzen wollen, dann muss wie der Kern auch so gerichtet sein. Unsere tiefsten Werte müssen, alles, was wir tun, muss der Natur zuliebe sein und daher auch die Produktion und Produkte etc. Und wir hatten da keine Ahnung, mussten uns auch finden, wo wollen wir uns überhaupt platzieren? Was gibt es überhaupt an Nachhaltigkeit? Was ist nachhaltig, was nicht? Haben da versucht, uns selber dies zu definieren und haben auch sehr viel, also mein Umfeld hat mich gewarnt vor, hey, aufpassen, Nachhaltigkeit, da verbrennt man sich die Finger, da ist man eine Zielscheibe, egal was man macht. Und wir dachten einfach, okay, aber wenn es niemand macht, dann kommt es nicht weiter. Und darum haben wir gestartet, haben das Ganze auch immer als Prozess gesehen und als Prozess erklärt, was sehr geholfen hat. Auch wenn wir nicht perfekt waren von Anfang an, uns wurde sehr vieles, viele haben das gut geheißen, dass wir noch nicht perfekt sind, aber uns wenigstens Mühe geben, besser zu werden. Und so ist eigentlich im Verlauf der letzten 7 Jahre haben wir uns in allen Bereichen extrem auch nachhaltig entwickelt, verbessert, sind in vielen Bereichen auch ein Stück weit Pioniere geworden, weil wir einfach Sachen ausprobiert haben, weil wir auch die Größe noch hatten, um auszuprobieren. Große Konzerne oder große Brands, die haben weniger, die können die kleinen Sachen nicht mehr gut ausprobieren. Dies war ein großer Vorteil für uns, dass wir neue Materialien sehr, sehr schnell in ein Produkt umwandeln und so auf den Markt bringen konnten, was uns dann eben auch ein Stück weit als Pioniere dann positioniert hat.
Also die Art des Bäumepflanzens ist ja auch sehr besonders, mit welchen Stückzahlen hier inzwischen, wenn man überhaupt über Stückzahlen spricht bei Bäumen, ist da.
Ja, es sind mehr als 2 Millionen Bäume, 2.300.000, irgend sowas heute. Hatten natürlich all diese Meilensteine gefeiert, den 500.000. Baum hier in unserer Heimat gepflanzt, mit großem Fest und dann auch der 1.000.000. und der 2.000.000. Das schon vergisst man manchmal fast, neben all dem, was man eigentlich für die Natur machen möchte. Ich meine, das sind viele Bäume, eine große Anzahl. Ich kann es jetzt nicht in Fußballfeldern sagen, aber es sind einige. Und auch vom Umsatz oder der Spende, die wir da gespendet haben, sind es, wir haben es mal so ausgerechnet, mehr als 4% des Umsatzes, was doch nicht so wenig ist im Vergleich zu anderen. Ein Patagonia zum Beispiel hat 1% für die Natur, für die Erde. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir besser sind als Patagonia, aber einfach für den Vergleich, dass 4% eigentlich schon noch viel ist, verglichen mit einem Hoodie, der 80 Franken kostet, ist ein Baum, der für uns $1 kostet, wenig, aber für ein paar Socken ist es dann doch viel, viel mehr im Verhältnis gesehen. Genau, aber der Baum ist schlussendlich auch ein Zeichen für oder ein Symbol für das, was wir machen. Den großen Impact, glauben wir, den wir haben, ist die Community, die wir aufbauen konnten, den Mindset von nachhaltig handeln, aber auf eine Art, wo nicht jeder perfekt sein muss, aber ein kleiner Schritt, wenn viele einen kleinen Schritt machen, dann gibt's doch einen sehr großen insgesamten Schritt. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt, dass wir viele Leute motivieren konnten, inspirieren konnten, nachhaltiger zu leben, nachhaltiger einzukaufen und sich für die Natur einzusetzen. Und ich glaube, da ist der große Impact, den wir kreieren konnten. Natürlich auch mit den Bäume pflanzen, aber ist schon fast sekundär. Werden wir natürlich auch die nächsten Jahre machen. Das ist unser Logo, unsere DNA. Aber da kommt noch viel mehr, um das wir dann machen werden. Vielleicht noch zu den Meilensteinen. Das hat so viele, die letzten 7 Jahre waren für mich wie eine Riesenschule. Von einem kalten Becken ins nächste kalte Becken. Meine ersten Angestellten, bevor ich selber überhaupt angestellt war. Ich musste lernen, wie führen, wie mit Mitarbeitenden umgehen, wie macht man Verträge etc. Klar, wir waren immer zu zweit. Das hat uns mega geholfen. Wir waren ein Team. Keiner von uns war ein Einzelgänger und hat alles selber machen müssen, sondern wir haben sehr gut funktioniert, weil wir uns eben auch sehr gut kennen und uns vertrauen. Er im Marketing und, sage ich mal, Business, ich Produkt und Purpose. Und wir haben uns machen lassen, hatten bisher in den letzten 7 Jahren kein einziges Mal Streit gehabt, was auch wahrscheinlich eher speziell ist. Klar gibt es mal Differenzen, man wird mal etwas lauter, aber noch nie hätte ich die Schnauze voll gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das sagt schon vieles über unsere gemeinsame Situation aus. Und genau, das waren Meilensteine, vor allem zu Beginn. Die Anfangszeit war die sicher eine der, also waren die speziellsten Momente, weil alles das erste Mal war und das erste Mal vor großem Publikum zu sprechen. Das sind diese Momente, die, von denen wir auch heute gerne noch erzählen. Genau. Einer der letzten schönen Momente, du hast es vorher angesprochen, war sicher das Crowdinvesting. Wir wussten, wir haben eine Community, die wir quasi unbewusst aufgebaut haben, weil wir einfach waren, wie wir sind und uns nicht verstellt haben, transparent gegen außen Videos gezeigt haben, von uns, wie wir Sachen machen, oder ja, einfach so fassbar. Wir haben uns fassbar gezeigt und auch oft mit Umfragen über Social Media, die Kundinnen und Kunden teilnehmen lassen an Entscheidungen, wenn es um Produkte ging etc. Und so haben wir unbewusst eine riesen Community aufgebaut und das haben wir dann bestätigt bekommen, dass die echt enorm groß und committed ist, als wir dann das Crowdinvesting gemacht haben. Es waren nicht die einfachsten Zeiten für uns auch finanziell, weil wir eben auch selbst finanziert waren. Ja, die letzten 2 Jahre wirtschaftlich gesehen waren echt nicht die schönsten in der Nicken-Geschichte. Hatten auch Anfang dieses Jahres eine Kostenstrukturanpassung, mussten mehrere Leute gehen lassen leider. Das ist schon mal ein Punkt, der sicher einer der wenigen coolen Momente war bei Nicken. Aber ja, wir hatten Mühe mit unserer Liquidität etc. und haben dann dieses Crowdinvesting auch gestartet, um weiterhin zu investieren können, damit wir auch in die Personen, in Expansion ins Ausland investieren konnten. Und das war echt krass zu sehen, wie schnell wir sehr viel Geld gewinnen konnten. Es waren 5 Millionen, die wir in 4 oder 5 Wochen über das Crowdinvesting eine Kapitalerhöhung machen konnten. Und das waren über 4.000 Leute, die in uns investiert haben. 95% davon haben noch nie eine Aktie zuvor gekauft. Die wollten einfach Part sein von Nicken. Die wollten mehr sein als einfach Kunde, Kundin oder Teil der Community. Denen gehört ein Stück Nicken. Und das ist auch das, was wir so cool finden, dass wir ja das Ganze auch teilen können und mit diesen 4.000 Leuten jede und jeder von denen ist auch ein Stück weit ein Ambassador für Nicken, die einmal mehr von Nicken sprechen und vielleicht auch zu Weihnachten einmal mehr Nicken verschenken. Genau, aber das war für uns eine Bestätigung, dass wir eine starke Community haben und wir glauben auch, dass heutzutage jeder Brand eine Community braucht, um überhaupt bestehen zu können. Community ist das A und O, glauben wir, und wir sind extrem froh, haben wir diese aufbauen können, pflegen die auch sehr, sehr gut weiter. Wir geben Acht, dass wir ja für die das Image so behalten können. Es ist eine Verantwortung für uns, die vertrauen uns. Und ja, da müssen wir echt immer sehr vorsichtig sein und diese pflegen.
Du sprichst oder ihr sprecht in der Firmenvorstellung von Mitinhaberinnen. Wie, magst du ein bisschen konkret teilen, wie kümmert ihr euch denn um die? Was tut ihr?
Also gerade jetzt diese Mitinhaberinnen und Mitinhaber, das ist ein Part der gesamten Community. Bei denen melden wir uns regelmäßig mit Newslettern. Wir geben zum Beispiel ein Quartalsupdate. Jedes Quartal schreiben wir eine Zusammenfassung von unseren Geschäftstätigkeiten, was läuft nicht gut, was sind Themen, die wir aufnehmen, auch viele Zahlen, die wir liefern, erreichen wir unsere Geschäftsziele oder nicht. So Sachen, die eigentlich sonst die große Community nicht erfährt, werden da geteilt. Und Transparenz ist für uns auch schon von Beginn her ein wichtiges Wort und das wollen wir auch hier gegenüber den Crowd-Investoren und Investorinnen geben. Ja.
Danke dir. Und du hast jetzt einige Sachen schon angeschnitten, was so besonders schöne Szenen, Momente, Meilensteine waren oder eben auch die schwierigsten. Was gibt es denn noch, was du teilen möchtest? Würdest du dir selber zuhören und wo du sowohl für Transparenz, aber eben auch für Learning?
Also ich glaube, generell Learning ist nicht gerade mit einem Meilenstein verbunden oder so, aber die Kunden, also einfach mal zu fragen, gegen außen zu fragen und sich nicht darstellen, als man wüsse alles. Also sich auch mal einfach ein bisschen zurücksetzen und sagen, hey, keine Ahnung, was das ist oder wie das funktioniert und einfach mal fragen. Das hat uns in den ganzen Jahren viel geholfen, weil es gibt keine dummen Fragen. Oft oft sind auch andere froh, dass gewisse diese Fragen stellen, wo man sich vielleicht selber nicht traut, weil es doch interessante Fragen sind oftmals. Also ich glaube, das ist so ein Learning. Einerseits sicher einfach Fragen, das andere ist das Machen. Wir haben ohne Businessplan gestartet, einfach mal gemacht und geschaut, wie es läuft. Unser Produkt war ein nicht sehr technisches und brauchte nicht große Investitionen, um das mal zu starten. Es waren einfache Beanies. Das war für uns möglich, einfach mal zu starten. Ist auch bewusst, wenn man eine Entwicklung hat, eine größere Entwicklung mit auch viel Kosten verbunden, dann muss man andere Wege gehen. Da braucht es Businesspläne etc. Bei uns braucht es das nicht. Wir haben Probleme genommen, wo sie kamen und weitergemacht und pragmatisch diese Probleme gelöst. Und ja, einfach machen, weil viele haben gute Ideen, aber machen nichts daraus. Und das ist etwas schade. Viele haben auch Angst vor dem Scheitern. Und das, ja, wir haben es gefühlt eigentlich, zu scheitern, aber schnell zu scheitern und schnell zu lernen, weil Feedback kam automatisch von der Community, von der Kundschaft. Und so haben wir uns auch immer verbessern können. Aber hätten wir nicht einfach gemacht, dann gäbe es uns heute wahrscheinlich nicht. Genau. Vielleicht das andere, weil wir beide nicht aus der Branche gekommen sind, haben wir anders gedacht oder andere Entscheidungen getroffen, dass wir purer E-Commerce-Brand waren von Anfang an oder vor allem am Anfang. Das war überhaupt nicht üblich. Für uns war es einfach irgendwie wie klar, dass wir diesen Weg gehen, weil diese Zeit da war für E-Commerce, für Social Media. Und wir haben Social Media zu dieser Zeit genutzt wie fast kein anderes, viel, viel größeres Unternehmen in der Schweiz. Wir waren die Einzigen, die, glaube ich, so viel Werbung geschalten haben über Social Media. Und das hat es dann den Unterschied gemacht. Und heute ist es ein bisschen anders. Ist schwieriger geworden, weil viele natürlich auch diesem Trend gefolgt sind. Und ich glaube, jetzt ist wieder der Moment, wo neue Wege gefunden werden müssen. Und da muss man einfach offen sein für alles, offen für Tests, offen, um auszuprobieren, um die neuen Wege, die heute funktionieren, zu finden und zu gehen.
Was sind denn die nächsten großen Schritte? Was sind die nächsten Wege? Was siehst du für Entscheidungen vor dir? Was kommt?
Es ist jetzt aktuell gerade ein großes Change, glaube ich. Ich glaube, wir haben die Nicken-Geschichte 1.0 ist langsam zu Ende geschrieben und jetzt ist Zeit, erwachsen zu werden und Nicken 2.0 zu schreiben. Und da gibt es einige Changes. Also einerseits haben wir vor kurzem entschieden, dass wir einen ersten Flagship-Store öffnen. Bisher hatten wir keinen eigenen Store, wir hatten nur Pop-Up-Stores. Und jetzt eröffnen wir einen eigenen Flagship-Store mit Umzug, mit dem ganzen Office. Wir sind hier in einem Industriegebiet seit 5 Jahren, wo wir uns austoben konnten und ohne Regeln alles Mögliche machen konnten. Und auch da ist jetzt der Moment, um ein bisschen erwachsener zu werden. Wir gehen in eine etwas größere Stadt, gehen in ein ganzes Haus, in einem Reihenhaus in der Altstadt, wo wir dann im EEG und ersten Stock einen Store haben und oben die Büros. Alleine dies ist so ein Schritt des Erwachsenwerden. Wir hatten zusätzlich auch zusammen oder im Zusammenhang mit dem Crowdinvesting ein VR aufgebaut, einen richtig guten VR. Da haben wir 2 Top-Personen, die uns sehr, sehr gut unterstützen und helfen. Und auch personell gibt es da einige Veränderungen, die auf uns zukommen. Ich zum Beispiel selber war, glaube ich, die richtige Person, um Nikin so weit zu bringen, wie sie jetzt ist, mit pragmatischen Ansätzen, mit schnell, schnell mal was machen, halt nicht mega professionell, aber Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Und da gibt es so viele Personen, die Sachen besser machen würden als ich. Und ich glaube, ich selber bin auch offen oder auch gewillt, für die Firma meinen Stuhl auch in gewissen Bereichen jemandem zu übergeben, der mehr Erfahrung in der Branche hat, mehr Skills auch. Und aus diesem Rohdiamant von Nikin, den wir jetzt kreiert haben, den zu schleifen und einen echten brillant zu machen mit einer großen Zukunft. Und ich glaube, dieser Moment, der ist genau jetzt, weil ich auch mir jetzt meine Rolle neu am Definieren bin. Ich war CPO seit Tag 1 eigentlich für Produkte zuständig und den Einkauf und habe im Einkauf so viele Dinge gemacht, weil es irgendjemand machen musste, aber ich selber sehe mich überhaupt nicht als den Analytiker oder Zahlenmensch und das braucht es für den Einkauf und dass da jetzt gewisse Änderungen kommen, an denen wir jetzt lange festgehalten haben, das ist gut und ich freue mich darauf und ich freue mich, dass wir jetzt auch Personen am Suchen sind. Wir sind zum Beispiel ein Creative Director am Onboarden, wollen wir neu einstellen, der ja dieses ein bisschen verstreute Nikin-Bild ordnen und bereit für die Zukunft machen kann. Und das, ich bin der Visionär, ich weiß, wo es hingeht mit Nikin, ich kenne den Brand, ich kenne die Community und alles, aber mir fehlen die Werkzeuge, um den Brand dahin zu bringen und daher freue ich mich, dass da einige Changes gibt. Das sind sicher die nächsten großen Schritte. Und dann, ja, mal sehen, dann wollen wir das vielleicht das eigene Shop System oder einen eigenen Shop auch in weiteren Städten ausprobieren. Das ist sicher Zukunftsziele, aber auch Expansion ins Ausland wieder aufnehmen. Da sind wir momentan auf Sparflamme, aber da ist noch sehr großes Potenzial in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien. Und genau da wollen wir jetzt auch mit den Marketplaces mitspielen und das für uns nutzen.
Was mich noch interessieren würde, bevor wir zu einer Abschlussfragerunde im Podcast kommen, wäre die allgemeine Marktlage. Kannst du uns so ein bisschen abholen, wenn ihr analysiert, auch wenn es nicht nur zahlenbased ist, sondern natürlich auch die vielen Gespräche mit den Community-Members, mit den Menschen, die wir alle so kennen. Was würdest du denn gerade sagen, wie steht Nachhaltigkeit in Bezug auf den Handel, auf den Endverbraucher? Was macht das gerade aus und welche Veränderungen kommen auf uns zu?
Also seit Corona wissen wir, dass wir nicht langfristig planen können. Das ist das einzig Gute, guter Aspekt. Vor Corona schien alles irgendwie einfach zu laufen. Alles war planbar, funktionierte. Blütezeiten und dann kam Corona und dann viele weitere Aspekte, die zur heutigen Wirtschaftslage geführt haben, die, glaube ich, vor allem für die Fashion-Branche schwierig ist. Ich bekomme fast täglich Newsletter von Insolvenzanmeldungen, Konkurs etc. Und da sind wir stolz, sind wir immer noch hier. Ich glaube, als Brand heute noch da zu sein, gesund da zu sein, ist also kann man froh sein, ist ein Erfolg quasi. Darum, die momentane Wirtschaftslage ist echt schwierig, weil der Consumer, man spürt, es ist nicht so viel Geld da, wie es auch schon war. Merken wir natürlich auch. Wir haben auch in diesem Jahr tiefere Ziele gesteckt. als wir uns wünschen würden. Aber es ist einfach auch realistisch, weil wir ein nachhaltiger Brand sind. Und wenn Leute, wenn bei Leuten das Geld knapp wird, dann sparen sie zuerst mal auch bei Kleidern und dann auch noch bei nachhaltigen Kleidern. Und das haben wir natürlich auch gespürt. Genau. Die letzten 10 Jahre waren so ein Sustainability, Nachhaltigkeits-Riesen-Megatrend. In diesem Megatrend gab es viele einzelne kleinere weitere Trends. Und jetzt aktuell ist gefühlt, das ist sehr subjektiv von meiner Sicht, dieser Trend wieder ein bisschen hat abgenommen in den letzten 1-2 Jahren, weil halt eben auch etwas weniger Geld zur Verfügung steht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir einen Riesenschritt weitergekommen. Wir werden nie auf das Level zurückgehen als noch vor ein paar Jahren, wo dieser Trend erst gestartet hat. Und das ist sicher positiv. Und ich glaube, es wird sich irgendwo einpendeln. Ja, aber auch mit Kurve nach oben. Also ich glaube, es wird wieder zunehmen, sobald auch die Wirtschaft sich hoffentlich dann besser erholt und ein bisschen Normalität, wenn es das hoffentlich irgendwann mal wieder gibt, zurückkommt. Und für uns ist es kein Zeichen jetzt, dass wir weniger nachhaltig sein wollen. Für uns ist das die einzige Richtung. Wir wollen zirkulär werden. Das ist so die Spitze des Berges Nachhaltigkeit in unseren Augen. Denn nur zirkulär, zirkuläre Kleidung ist schlussendlich echte Nachhaltigkeit. Alles, was wir bisher gemacht haben, war auch gut. Aber zum Beispiel recyceltes Polyester zu verwenden aus PET-Flaschen, was man vor ein paar Jahren sehr cool gefunden hat und sehr innovativ, weiß man heute, war Blödsinn eigentlich, das zu tun, weil es zum Recyceln viel schwieriger wird, Mikroplastik etc. Darum ist Kreislaufwirtschaft, das ist die Zukunft und da haben wir sehr, sehr viele Projekte. Wir sehen dieses Jahr jetzt auch als unser Kreislaufjahr, wo wir mit OceanSafe, einem innovativen Material entwickelt, in der Schweiz sogar, Kleider machen und da auch drauf setzen. Sprich, wir platzieren da sehr viel Budget, um nachhaltige und zirkuläre Kleider vor allem auch massentauglich zu machen und so eigentlich den Anteil von zirkulären Produkten immer mehr zu erhöhen in unserem Sortiment. Und schlussendlich hoffen wir, arbeiten wir darauf hin, dass wir 2030 all unsere Produkte zirkulär sind.
Ihr macht das mit verschiedenen Partnern zusammen und da ist es dann ja, ne, das eine ist, erzähl ruhig kurz noch mit welcher, wie seht ihr Partnerschaften, was den Wissenstransfer betrifft? Und nochmal zurück zu der Fragestellung. Das eine, finde ich, ist das Budget der Händler oder der Endverbraucher oder ne, in deinem Fall ja auch D2C. Aber wo siehst du denn gerade das, wenn es nicht nur um den Geldbeutel geht? Also wie arbeitet ihr mit euren Community-Members, was Nachhaltigkeit betrifft?
Ja, also Partnerschaften sind bei uns A und O überall, weil wir selber sind keine Experten, wenn es um Materialien, um Innovationen im Produkt selber geht. Aber wir sind die es einsetzen können und die dieses Sprachrohr haben, um Materialien groß zu machen. Und das ist genau so diese Partnerschaft zwischen OceanSafe und uns, die vor einem Jahr oder 2 Jahren gestartet hat und wir auch weiter ausbauen möchten. Das, weil für sie haben ein Material, das die Welt verändern kann, echt verändern kann, aber sie haben das Problem, sie werden nicht schnell genug wahrgenommen. Und das ist genau unser Fokus, dass wir Materialien wie diese aufspüren, sehen, die sind auch auf den Messen, da haben wir die kennengelernt. Und da haben wir die Größe an Brand, die schnell so Sachen adaptieren kann. Und darum sind wir beide füreinander sehr, sehr wichtige Partner und profitieren voneinander. Also wir bekommen ihr Material, können uns auch somit als ja, Vorreiter oder innovativer Brand auch positionieren und sie gleichzeitig können ihr Material bekannt machen. Und unser Ziel ist auch, solche Materialien dann gegen außen zu sharen und möglichst auch andere zu motivieren, andere Brands, die Materialien zu nutzen und so zu Volumen zu kommen, dass diese Materialien auch markttauglich preis, also vor allem vom Preis her werden. Und darum sind da Partnerschaften sehr wichtig, wo es ja zusammenspielen muss, alles zusammenspielen und zusammen kommt man weiter als alleine. Und so sehen wir eigentlich auch unsere Produktionspartner. Das sind für uns keine einfach Lieferanten oder Hersteller. Das sind Partner, wo man zusammen wächst, auch in schwierigen Zeiten mit Corona, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo wir manchmal Bestellungen trotzdem minimieren mussten, weil die Nachfrage einstürzte, aber andererseits trotzdem ihnen in anderen Sachen geholfen haben, wo sie Schwierigkeiten hatten. Und so sind Partnerschaften rund um Nikin selber sehr wichtig. Und da geben wir uns große Mühe, diese sehr eng und aufrechtzuerhalten.
Und das ist letztendlich dann auch der zweite Teil der Frage gewesen. Wie kommuniziert ihr das denn an die Konsumenten, damit die das zu schätzen wissen? Und das ist dann ja letztendlich auch, wie viel Rolle spielt Nachhaltigkeit im Konsumverhalten?
Transparenz ist auch da wieder das A und O. Wir gehen unsere Lieferanten besuchen, wir sprechen mit ihnen, wir filmen das. Wir machen sehr, sehr viel Content von behind Nikin, behind the product, um der Außen- oder unseren Kunden und Kundinnen aufzuzeigen, was geschieht, was steckt überhaupt hinter so einem Produkt. Und da werden auch die Partnerschaften erklärt. Wir haben auch seit mehreren Jahren sind wir komplett transparent, was Partner oder die Firmennamen betrifft. Wir haben die online auf dem Shop alle aufgelegt. Jeder weiß, wer unsere Partner, Produktionspartner sind. Und das schafft diese Transparenz schlussendlich auch und ja, dieses Vertrauen auch von unseren Kunden. Und das ist das eigentlich das Spezielle bei uns, dass wir sind nicht die nachhaltigsten, nicht der nachhaltigste Brand, aber nicht der konsequenteste. Wir sind sicher gut, wir sind stolz auf das, was wir machen, aber wir werden von Kunden werden wir automatisch als nachhaltigste Brand auch wahrgenommen oder werden auch so positioniert in der Schweiz, weil wir viel mehr zeigen als andere Brands und genau auch diese innovativen Materialien voranstoßen und so uns als auch ein Stück weit Pioniere positionieren. Und die Leute oder unsere Community vertraut uns dadurch, obwohl diese Community jetzt nicht bei jedem Produkt alles hinterfragt, sie kaufen es bei Nikin, weil sie daran glauben, dass da alles stimmt. Und dieses Vertrauen ist ein sehr großer Wert, den wir als Brand haben, der nicht selbstverständlich ist und der auch den wir nicht missbrauchen dürfen und wollen, überhaupt nicht, dass Kunden uns vertrauen. Und das zeigt, dass wir einfach durch das Band, durch bei allem, was wir machen, irgendwie transparent sind und diese Nähe, diese Antastbarkeit geben. Ja.
Ein kurzer Blick auf die Uhr und ich würde dich fragen, ob du bereit bist für ein kleines Frage- und Antwortspiel. Das ist sehr bezogen auf deine persönlichen Erfahrungen und viel davon hast du wahrscheinlich jetzt auch schon geteilt, aber lass dich überraschen und wenn du bereit bist, würde ich loslegen. Okay, also alle Fragen stehen so ein bisschen unter dem Motto, wie konnte mir das passieren? Also sowohl im positiven als auch im herausfordernden Sinne. Wir starten. Dein lustigster, beziehungsweise noch lieber, dein peinlichster Business-Moment.
Wir hatten mal ein Outlet-Sale hier vor Ort in unserem Office, wo Kunden echt Schlange gestanden sind, um sich Sachen noch zu ergattern. Und plötzlich stand da die Polizei und wir alle schon sehr, sehr nervös, was wir falsch gemacht haben. Bis sich dann herausstellte, dass die Polizei eigentlich nur noch auch eine Mütze kaufen wollte und diese Aktion nicht verpassen wollte. Das war sicher ein lustiger Moment. Genau.
Dein inspirierendster Moment. Was hat dich auf besondere und nachhaltige Weise geprägt oder inspiriert?
Wir sind schon mehrmals auch mit One Tree Planted haben die besucht, haben da mit ihnen Baumpflanzungen begleitet und mit ihnen Bäume gepflanzt. Und das waren sehr, sehr, sehr inspirierende Momente, auch mit der ganzen Community, die dann bei diesen freiwilligen Organisationen mithelfen, die Bäume zu pflanzen, mit den Leuten zu sprechen und zu hören, was ihre Motivationen sind, um jetzt extra absichtlich einen Tag freizunehmen, um an so Baumpflanzungen teilzunehmen. Und das hat mich persönlich sehr inspiriert. Auch diese Organisation, Non-Profit-Organisation One Tree Planted, mit ihrem Team, mit ihrem Purpose, hat mich immer wieder sehr inspiriert.
dein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen?
Ich bin nicht materialistisch, sondern sehe den Wert des Lebens in Zeit und was man tut. Und ich brauche nicht viel, um zu leben. Ich brauche nur das, was ich wirklich brauche. Oder ich nehme mir das, was ich wirklich brauche. Und dadurch, glaube ich, lebe ich schon ziemlich nachhaltig. Natürlich versuche ich so wenig wie möglich zum CO2-Ausstoß beizutragen. Ich habe ein Auto, fahre auch Auto, aber versuche immer wieder das Velo vorzuziehen. Ich habe fast aufgehört, Fleisch zu essen. Ist nur noch sehr selten ein Fleisch, was ich dann auch sehr, sehr viel mehr schätze. Ja, also ich glaube, ich habe einen grundnachhaltigen Lebensstil, würde ich jetzt mal so behaupten.
Deine zuverlässigste Quelle?
Mein Bauch. Bauchgefühl, das ist etwas, das mich mein Leben lang schon begleitet hat. Ist nichts, das man in einem CV oder so erwähnen kann, sondern das hat man auch. Und das hat mich in der ganzen Nicken-Geschichte begleitet. Und viele Bauchgefühlsmomente oder Entscheide, die ich getroffen habe, waren die richtigen. Und das bleibt hoffentlich auch so in der Zukunft.
Und möchtest du ein Buch, einen Podcast oder einen Film empfehlen, der dir besonders am Herzen liegt?
Film, ich gehe gern ins Kino. Und ein Film, der ist mir zum Thema gerade auch in den Sinn kommt, ist Sisperacy. Irgendwie sowas war der Film, was ein sehr guter Film war, weil er einer großen Menschenmenge die Augen geöffnet hat und sehr viel Impact hatte, glaube ich, bei vielen Leuten, die dann entweder aufgehört haben, Fisch zu essen oder stark reduziert haben. Und solche Filme, die aufschrecken, die Augen öffnen und die Wahrheit oder die Realität ans Licht bringen, die finde ich extrem spannend.
Eine letzte Frage aus unserem Frage- und Antwortspiel. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Was immer geht, E-Mail, ich bin auf Social Media, natürlich Instagram, da heiße ich Robin Knehm aneinander, auf LinkedIn natürlich Robin Knehm, meine E-Mail-Adresse robin@nikin.ch, relativ einfach, muss aber ehrlich sagen, ich bin nicht wie mein Mitgründer so oft auf LinkedIn wie er. Er ist in der Schweiz einer der Top 10 mindestens LinkedIner, glaube ich. Da halte ich mich eher zurück. Ich teile nicht so viel oder nicht so gerne so viel. Ich bin lieber draußen, als dass ich mir die Zeit nehme, um viel zu posten, um mich zu zeigen auf Social Media. Mach's ab und zu doch mal. Aber da kann man mich sicher finden, mir schreiben und connecten.
Wie gut, dass du dir heute trotzdem Zeit genommen hast, obwohl wir beide nicht draußen sind, was auch besser gewesen wäre, aber dann hätten wir wahrscheinlich zu viel Hintergrundzeug gehabt. Gibt es etwas, was du zum Abschluss noch senden möchtest, was du jetzt quasi noch nicht gemacht hast? Es kann ein Appell sein, es kann eine Bitte sein, es kann ein Aufruf sein, was immer du zum Abschluss sagen möchtest.
Ja, ich glaube, Aufruf für Gemeinschaft, für zusammen. Zusammen erreicht man mehr. Auch sehen wir andere, die nachhaltig sein möchten, nicht als Konkurrenz, sondern als Pusher und gegenseitig Unterstützer des großen Ganzen. Denn wir wollen ja schlussendlich, wie wir uns in unserer Vision geschrieben haben, die Natur schützen. Und jeder, der da mitmacht, ist unser Freund. Und zusammen kommt man weiter. Also das ist sicher ein Appell an alle. Weniger Konkurrenzkampf, mehr zusammen. Und auch die kleinen Dinge machen manchmal die großen Unterschiede. Wir sehen Nachhaltigkeit als Prozess, der niemals endet. Wir werden nie da sein, wo wir glauben, jetzt ist alles nachhaltig. Es wird immer weitergehen. Und unsere Aufgabe von uns Brands, die Communities haben, die Communities beeinflussen können, ist es, uns weiterzuentwickeln und diese neuen Technologien, neuen Wege zu finden, zu gehen, vorzumachen und so einen echten Impact zu haben schlussendlich.
Sehr schöne Schlussworte, die lasse ich einfach mal so stehen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für alle unsere HörerInnen, die das so empfinden wie ich. Das ist so, wie du es auch beschreibst, ne? Es ist nicht, es kann, man kann sich gar nicht oft genug darüber austauschen, was man gemeinsam verändern kann und wo man darauf achtet. Deswegen teilt gerne die großartigen Wörter von dir und das alles, was wir noch zusammen anstellen können, freue ich mich sehr drauf und schön, dass wir uns gehört haben. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis ganz bald, Robin.
Hey, the jump off with a personal message. Do you like my podcast or not? Then help me get better or stay good, preferably via LinkedIn. And please spread the word, share it and make our content even more relevant. Thank you very much and see you next time.